Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen: Armeechef Roland Neef wird vorläufig beurlaubt. Verteidigungsminister Samuel Schmid gibt ihm einen Monat Zeit.
Er hat nun die Aufgabe, bis spätestens zur nächsten ordentlichen Bundesratssitzung am 20. August 2008 Fakten auf den Tisch zu legen, die das ihm geschenkte zwischenmenschliche Vertrauen glaubhaft bestätigen.
Zur neuesten Entwicklung in der Affäre, die Fakten, die Reaktionen, die Analyse. Dann die weitere Aktualität des Tages. Roche ist seit Jahren Mehrheitsaktionär von Genentech. Jetzt will das Schweizer Pharmakonzern das US-amerikanische Biotech-Unternehmen ganz schlucken. Jahrzehntelang stritten sie darüber. Jetzt einigen sich China und Russland über den Grenzverlauf. Seit Jahren knebelt Zimbabwes Diktator Mugabe die Opposition. Jetzt wollen die Kontrahenten über eine Machtteilung zumindest reden. Der König ist weg. Jetzt hat Nepal zum ersten Mal einen Präsidenten. Einen Wahlkampf lang versprach Nicolas Sarkozy eine Reform der französischen Institutionen. Im Parlament stoßen sie jetzt auf viel Widerstand. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Karin Britsch.
Die Kontroverse um den Chef der Schweizer Armee geht in eine weitere Runde. Roland Neef wird vorläufig beurlaubt. Das hat Bundesrat Samuel Schmid vor den Medien in Bern bekannt gegeben. Einzelheiten von Freddy Gasser.
Bis zum 20. August 2008 habe Roland Neef nun Zeit, die Mutmaßungen, Gerüchte und Vorwürfe gegen ihn zu entkräften. Und zwar nicht nur gegenüber dem Bundesrat, sondern auch gegenüber der Öffentlichkeit, betonte Schmid. Er habe in den letzten 4 Jahrzehnten in Politik und Beruf Hunderten von Mitarbeitern sein Vertrauen geschenkt. Das gelte auch für Armeechef Roland Neef. Im Rückblick betrachtet, so Schmid, habe er aber vielleicht zu viel vertraut. Sollte Neef denn auch die gegen ihn erhobenen Vorwürfe nicht entkräften können, so würde er, Schmid, dem Bundesrat an jener Sitzung vom 20. August Neefs Entlassung beantragen. Es sei ihm inzwischen klar, sagte Bundesrat Schmid weiter, dass er den Gesamtbundesrat vor der Wahl Neefs über die laufende Strafuntersuchung hätte informieren sollen.
Meine Damen und Herren, ja, rückblickend habe ich mit der Nichtinformation des Bundesrates einen Fehler gemacht und ich bedauere dies auch.
Er sei aber überzeugt, betonte der Verteidigungsminister, dass die Schweizer Armee diesen, Zitat, Abschnitt schadlos überstehe und auch weiterhin ihren Beitrag für die Sicherheit des Landes leisten werde.
Freddy Gasser. Der Wettbewerb im Schweizer Telekom-Bereich dürfte sich weiter verschärfen. Der Sunrise-Konzern plant, mit verschiedenen mittelgroßen Stromversorgern ein neues Glasfasernetz zu bauen. Über dieses Netz sollen, wenn es nach diesen Plänen geht, 1 Million Haushalte mit hochauflösendem Fernsehen, Internet und weiteren Angeboten bedient werden. Das Netz soll dann aber auch anderen Anbietern offen stehen, heißt es. Bei den Stromversorgern handelt es sich um 7 Firmen, mehrheitlich aus der deutschen und der italienischen Schweiz, die im Verband Open Access zusammengeschlossen sind. Der Basler Pharmakonzern Roche hat die größte Übernahme in der Schweizer Unternehmensgeschichte angekündigt. Roche will für rund 44 Milliarden Franken seine amerikanische Biotechnologietochter Genentech vollständig übernehmen. Roche ist bereits seit 18 Jahren Mehrheitsaktionär von Genentech. Jahrzehnte haben China und Russland darüber gestritten, wo genau ihre Grenze verlaufen soll. Heute haben die beiden Außenminister in Peking ein Abkommen unterzeichnet, das diesen Streit beilegt. Das Abkommen ist ein weiteres Zeichen dafür, dass China und Russland einander näher kommen. Auslandredaktorin Brigitte Zink.
4.300 Kilometer lang ist die russisch-chinesische Grenze, um die sich die beiden Länder jahrzehntelang gestritten haben. Nun gibt Russland 2 Inseln auf dem Ussuri, einem Nebenarm des Amur, an China zurück. Dies ist die Hälfte des Territoriums, das die frühere Sowjetunion bei Gefechten besetzt hatte. In der Folge war es in diesem Grenzgebiet immer wieder zu blutigen Kämpfen zwischen chinesischen und sowjetischen Truppen gekommen. Die Rückgabe der Gebiete wird heute von Politbeobachtern als Zeichen für eine weitere Annäherung zwischen China und Russland gesehen. Russland ist daran interessiert, möglichst viel Öl und Gas an China zu liefern. Umgekehrt möchte sich Peking selber den Zugang zu russischen Ölfeldern sichern. Einig sind sich Russland und China auch darin, dass die beiden Länder in der Weltpolitik wieder eine wichtige Rolle spielen möchten, insbesondere gegenüber den USA, die sie als Übermacht empfinden. Demonstriert haben sie ihre Absicht letzthin im Sicherheitsrat, wo sich China und Russland als Vetomächte gegen Sanktionen im Atomstreit mit Iran und gegen Sanktionen für Simbabwes Präsident Mugabe ausgesprochen haben.
Brigitte Zink. Nach zähem Ringen haben sich die Konfliktparteien in Simbabwe darauf geeinigt, wieder zu verhandeln. Sowohl Präsident Mugabe wie auch Oppositionsführer Tsvangirai unterzeichneten ein entsprechendes Abkommen. Ziel der Verhandlungen soll letztlich die Bildung einer gemeinsamen Regierung in Simbabwe sein. Knapp zwei Monate nachdem in Nepal die Monarchie abgeschafft worden ist, hat das Parlament den ersten Präsidenten der Jungen Republik gewählt. Ram Baran Yadav, der Generalsekretär der Kongresspartei, erhielt im zweiten Wahlgang eine knappe Mehrheit der Stimmen. Der nepalesische Präsident hat vor allem repräsentative Aufgaben zu erfüllen. Die Militärregierung in Burma stellt für ihre Bevölkerung mehr Menschenrechte in Aussicht. Bei einem Treffen der Außenminister der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN übergab Burma eine Urkunde für gemeinsame Demokratie und Menschenrechte. Das Dokument für mehr Demokratie und Menschenrechte muss nun noch von Thailand, Indonesien und den Philippinen unterzeichnet werden. Bei der ASEAN-Staatengemeinschaft dabei sind außerdem die Staaten Brunei, Laos, Kambodscha, Malaysia, Singapur und Vietnam. Olympische Medaillen gibt es dieses Jahr nicht nur in Peking, sondern auch an der Biologie-Olympiade in Mumbai in Indien. 200 Jugendliche aus 55 Ländern sind angetreten und aus Schweizer Sicht gibt es gute Neuigkeiten. Alle vier Jugendlichen haben eine Medaille gewonnen. Einmal gab es Silber, dreimal Bronze. Wie der Verband der Schweizer Wissenschaftsolympiaden mitteilt, war bei den Wettkämpfen nicht primär reines Wissen verlangt, sondern vor allem analytisches Denken. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.858 Punkten plus 0,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.464 Punkten minus 0,3%. Der Euro wird zu 1.62.09 gehandelt, der Dollar zu 1.02.10. Das Wetter bis morgen Dienstagabend. Im Norden nimmt die Bewölkung zu und es fällt bereits in der Nacht und dann auch tagsüber etwas Regen, so vor allem im Osten und entlang der Alpen. Im Mittelland hingegen zeigt sich am Nachmittag ab und zu die Sonne. Im Westen ist es sogar ziemlich sonnig, es bleibt aber kühl bei 18 Grad. Im Wallis und im Tessin scheint oft die Sonne, die Temperatur steigt mit Nordwind bis auf 26 Grad. Am Mittwoch wird es auch auf der alten Nordseite sonnig, die Höchstwerte erreichen im Norden mit Biese 22 Grad, im Süden 27 Grad.
Sie hören Echo der Zeit von Schweizer Radio Deris. Die weiteren Themen. Armeechef Roland Neef steht vor einem schwierigen Manöver. Und der Verteidigungsminister, ist Samuel Schmid jetzt aus der Schusslinie? Absturzgefahr mit dem Kaufangebot für die kalifornische Genentech bricht Roche zu einer Gratwanderung auf. Nur nicht die Stimmung verderben. Am ersten Tag der Welthandelsgespräche in Genf machen fast alle auf gute Miene im harten Pokerspiel. Halbe Sachen. Das ist ungewohnt für Nicolas Sarkozy. Aber jetzt will er Frankreich auf den Weg zur 5,5. Republik bringen. Und dann die Ballade von Kaiser Augst und wie man sie heute hört. Die Serie Sommergeschichten mit Geschichte über die Besetzung des AKW-Geländes 1975. Die Affäre um die mutmaßliche Nötigung seiner Ex-Partnerin hat nun für Armeechef Roland Neef also Konsequenzen. Bundesrat Samuel Schmid hat ihn beurlaubt und von Neef gefordert, dass er seine Unschuld beweist. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Auch wenn Armeechef Neef die massiven Anschuldigungen noch nicht vom Tisch des Verteidigungsministers wischen konnte, Armeechef Roland Neef wurde wegen dieser wohlgemerkt mutmaßlichen Taten noch nicht gekündigt. Noch nicht. Verteidigungsminister Samuel Schmid hat den Chef der Armee vorübergehend beurlaubt.
Er hat nun die Aufgabe, bis spätestens zur nächsten ordentlichen Bundesratssitzung am 20. August 2008 Fakten auf den Tisch zu legen, die das ihm geschenkte zwischenmenschliche Vertrauen glaubhaft bestätigen. Sollte Roland Neef dies nicht gelingen, sehe ich mich gezwungen, dem Bundesrat an der Sitzung vom 20. August die Entlassung von Korpskommandant Roland Neef zu beantragen.
Dass die Entlassung sehr wohl möglich ist, machte Schmid in seiner Erklärung klar, wenn auch freundlich verklausuliert.
Wie das Resultat Ende dieses Monats auch immer ausfallen mag, eines will ich hier klar und deutlich festhalten. Korpskommandant Roland Neef hat während seiner militärischen Laufbahn stets gute Arbeit geleistet.
Während der Beurlaubung von Korpskommandant Neef wird der stellvertretende Chef der Armee André Blattmann Neefs Posten vorübergehend übernehmen. Für Hans Schatzmann, Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft, ist diese Entwicklung unbefriedigend. Der Entscheid, Armeechef Neef zu beurlauben, sei ungenügend.
Für mich ist das unbefriedigend, wenn ich nun höre, dass wir wiederum 4 Wochen warten müssen, bis sich der Gesamtbundesrat dann über dieses Dossier beugt. Die Angelegenheit hat nun einen Punkt erreicht, wo ein rascher und klarer Entscheid des Gesamtbundesrates nötig ist.
Diese Meinung teilt auch SVP-Nationalrat Bruno Zuppiger, Präsident der Sicherheitspolitischen Kommission, die am Freitag den Fall Neef behandeln wird. Zuppiger sagt über die Frist:
Das dauert einerseits zu lange, weil hier ist die Möglichkeit einer wesentlich kürzeren Zeit für eine Stellungnahme gegeben. Das Zweite ist, dass bis dann die Verunsicherung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Institutionen dahinschwelt, und das ist kaum erträglich für die einen.
Schmid betonte jedoch in seiner Erklärung vor 1,5 Stunden, dass es für die Wahrheitsfindung eben Zeit brauche. Wohl im Bewusstsein, dass der Fall Neef mit dem Fall Schmid verknüpft ist, übte sich Bundesrat Schmid dann in Selbstkritik.
Wenn ich heute zurückblicke, dann gebe ich all jenen recht, die mir vorwerfen, dass ich möglicherweise zu viel Vertrauen hatte. Rückblickend wäre es angezeigt gewesen, wenn ich den Gesamtbundesrat informiert hätte, obwohl ich keine förmliche Verpflichtung hierfür hatte.
Ja, er, Samuel Schmid, habe einen Fehler begangen, doch all jenen, die fragen, ob er zurücktrete, antworte er nein.
Die Frage in diesem Zusammenhang ist eher, sind Sie handlungsfähig? Meine Antwort ist, ja, ich bin handlungsfähig.
Diese Worte haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Von einem Rücktritt Schmids wolle die FDP nichts wissen, sagt beispielsweise Fraktionspräsidentin Gabi Huber.
Das steht uns nicht an, eine solche Forderung zu stellen. Auch Bundesrat Schmid muss eine Chance für die Wahrheit haben.
Lobende Worte gar erhält Schmid von der SP. Die SVP-Dissident Schmid wohl gerne weiterhin im Bundesrat sieht. SP-Vizepräsidentin Pascal Bruder:
Herr Schmid hatte heute einen insofern überzeugenden Auftritt, als er seine Fehler eingestanden hat, dazu steht und Konsequenzen zieht. Es ändert nichts an seinen Fehlern, die er begangen hat, aber er ist bereit, jetzt dafür gerade zu stehen und die nötigen Schritte einzuleiten. In diesem Sinne war das ein wichtiger Auftritt.
Samuel Schmid hat mit seiner wohldurchdachten Erklärung sein politisches Überleben vorübergehend abgesichert. Inzwischen sind es nur noch die Grünen und die SVP, die ihm einen Rücktritt nahelegen.
Soweit Pascal Krauthammer mit den neuen Fakten in der Affäre um Armeechef Neef und ersten Reaktionen darauf. Ich bin jetzt verbunden mit unserer Redaktion im Bundeshaus, und zwar mit Oliver Washington. Diese Beurlaubung des Armeechefs, das ist eine doch drastische Maßnahme. Ist das nicht einfach ein Hinauszögern des definitiven Abgangs?
Zunächst ist zu sagen, wenn stimmt, was die Sonntagszeitung gestern geschrieben hat, dass Roland Neef im Namen seiner früheren Lebenspartnerin auf 6 Inserate geantwortet hat, dann ist Neef verloren, dann muss er gehen. Roland Neef hat nun allerdings die Chance zu beweisen, dass diese Vorwürfe nicht zutreffen. Wenn Neef dies beweisen kann, dann hat er sicher die Unterstützung von Bundesrat Samuel Schmid und auch diejenige von Bundespräsident Pascal Couchepin, denn dieser hat sich heute mit Schmid und Neef getroffen. Ob sich Neef dann aber gleichwohl halten kann, ist meines Erachtens offen, denn es stellt sich die Frage, ob die Glaubwürdigkeit von Roland Neef nicht zu stark Schaden genommen hat, auch wenn die Vorwürfe nicht zutreffen. Etwas dürfte an Neef hängen bleiben, sodass die weitere Zukunft als Chef der Armee schwierig sein dürfte.
Lässt sich abschätzen, wie schwierig das Manöver ist, in das Bundesrat Schmid jetzt seinen Armeechef schickt?
Bundesrat Samuel Schmid hat explizit vor den Medien erwähnt, sein Vorgehen sei sehr ungewöhnlich. Den NAEF müsse nun seine Unschuld beweisen. Das ist die Umkehrung unseres gängigen Rechtsverständnisses, denn der gilt ja im Zweifel für den Angeklagten. Beweisen, dass nichts an den gestern in der Sonntagszeitung kolportierten Vorwürfen sei, kann NAEF aber wohl nur, wenn seine frühere Lebenspartnerin spricht und dabei sagen würde, es sei nichts. Und das scheint doch sehr fraglich.
Samuel Schmid hat recht lange gewartet, bis er jetzt heute gehandelt hat. Er hat auch, wie wir gehört haben, Fehler zugegeben. Und das ist in ersten Reaktionen recht positiv aufgenommen worden. Konnte er sich mit seinem heutigen Auftritt aus der Schusslinie bringen?
Ja, Samuel Schmid verschafft sich vor allem eines, und das ist Zeit fürs Erste, das heißt bis zur ersten Bundesratssitzung nach den Ferien. Kann er sich nun aus der Schusslinie nehmen? Ganz aus der Schusslinie ist er meines Erachtens aber noch nicht. Denn auch Schmid muss noch einige offene Fragen beantworten. Zwar sagte Schmid, und das haben wir im Beitrag gehört, es sei ein Fehler gewesen, den Gesamtbundesrat nicht über das Strafverfahren gegen NAEF informiert zu haben. Aber schuldig blieb Schmid die Antwort auf die Frage, warum er sich erst jetzt für die Vorwürfe an Roland NAEF interessiere. Hier sagte er lediglich, dass er eben in NAEF vertraut habe. Zudem verwies Schmid darauf, dass das Verfahren gegen NAEF ja eingestellt wurde. Warum Schmid seine Verantwortung nicht wahrgenommen hat, das ist auch heute nach wie vor offen, und das ist mindestens für die Glaubwürdigkeit von Schmid eine entscheidende Frage.
Unter diesen Voraussetzungen die Frage, wie viel politische Gestaltungskraft hat er noch?
Fakt ist, Bundesrat Samuel Schmid leitet nun seit 8 Jahren das VBS, das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport. Und Fakt ist auch, dieses Departement steckt zurzeit in einer großen Krise. Da ist ein beurlaubter Armeechef und seit dem Unglück auf der Kander ist das Departement auch auf der Suche nach einem Chef der Luftwaffe. Die politische Verantwortung für diese schwierige Situation trägt Samuel Schmid. Schmid hat sich selber in diese Situation manövriert, weil er eben den Chefposten der Armee rasch besetzen wollte. Und deshalb hat er sich eben auch nur ungenügend um das Verfahren gekümmert. Weiter stehen wichtige Geschäfte an des VBS, die Revision des Militärgesetzes und die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge. Ob Schmid hier das notwendige Gewicht aufbringt, ist fraglich auch, weil er ja keine große Partei mehr hat im Rücken. Schmid also steht geschwächt da und dies vor gewaltigen politischen Herausforderungen.
Besten Dank, Oliver Washington, für diese Einschätzungen. Unsere Online-Redaktion hat übrigens zu der ganzen Angelegenheit ein Dossier zusammengestellt, zu finden unter drs.ch. Der Basler Pharmakonzern Roche hat heute die größte Firmenübernahme der Schweizer Wirtschaftsgeschichte angekündigt. Für 44 Milliarden Dollar will Roche den Teil der Aktien des US-amerikanischen Biotech-Unternehmens Genentech übernehmen, der noch nicht im Besitz der Basler ist. Ein Angebot, das Roche möglicherweise noch nachbessern muss. Ein Angebot zudem, das Risiken birgt. Deres Wirtschaftsredaktor Rainer Bohrer.
Es war ein veritabler Glücksgriff. Der Einstieg bei der jungen kalifornischen Biotech-Firma Genentech 1990 hat sich für Roche in den letzten Jahren ausbezahlt. Aus der relativ kleinen Pionierfirma mit 2000 Mitarbeitern wurde in den letzten Jahren ein Konzern mit über 11.000 Angestellten. Auch dank der finanziellen Unterstützung durch Roche. Möglich wurde dieser Erfolg vor allem aber, weil Genentech unabhängig von Roche forschen konnte. Das weiß auch Roche-Verwaltungsratspräsident Franz Humer.
Wir haben sehr lang damit gerungen, wie stellen wir sicher, dass das, was Genentech wirklich ausmacht, der Erfolg von Genentech, nämlich diese Innovationskultur, dass die bewahrt werden kann. Und es hat auch bei uns einige Zeit lang gedauert, bis wir das Modell so gefunden haben, wie es jetzt vorgestellt wurde.
Die Lösung sieht vor, dass Genentech faktisch das US-amerikanische Geschäft von Roche übernimmt. Durch die Zusammenlegung der Administration und des Vertriebs bei Genentech lassen sich jährlich rund 800 Millionen Dollar einsparen. Zudem erhält das kalifornische Unternehmen in der Forschung alle Freiheiten zugesichert. Ein Angebot, das Sinn macht, meint Andrew Weiss von der Bank Vontobel, der seit Jahren die Pharmabranche analysiert.
Das Wichtigste, damit diese Kultur weiterleben kann, ist, wenn sie unabhängig bleibt. Und diese Unabhängigkeit, wenn sie jetzt die Führungsstruktur dann selber bestimmen können vom amerikanischen oder vom US-amerikanischen Geschäft, dann ist das eine der wichtigsten Prärequisiten, damit das weiter funktioniert.
Für die USA handelt es sich, laut Andrew Weiss, um einen sogenannten Reverse Takeover. Eine Übernahme, bei der am Ende die gekaufte Genentech das Sagen hat, nicht die Zahlen der Roche. So versucht Roche, den Innovationsgeist von Genentech am Leben zu erhalten. Mit Recht, denn Roche verdankt inzwischen knapp einen Drittel seiner Pharmaumsätze den Kaliforniern. Vor allem mehrere neue Krebsmedikamente von Genentech spülen viel Geld in die Kassen der Basler. Auf diesem Hintergrund wurde das Verhältnis der beiden Firmen immer enger, wurde jedoch durch den Umstand behindert, dass Roche nur 56% der Aktien von Genentech hält. Die Minderheitsaktionäre pochen auf ihre Rechte, was die Zusammenarbeit von Roche und Genentech erschwert. Der Informationsfluss und der gegenseitige Austausch vor allem in den frühen Phasen der Forschung sei eingeschränkt. Halte Roche 100% an Genentech, werde dies anders. Der neue Roche-Konzernchef Severin Schwan.
Wir werden uns wirklich auf die Forschung und Entwicklung konzentrieren können und sozusagen die Rechtsanwälte aus den Räumen schicken können.
Ungewiss ist indes noch, ob die Minderheitsaktionäre zufrieden sind mit dem Angebot von Roche. Stimmen aus den USA verlangen heute erheblich mehr als die gebotenen 44 Milliarden Dollar. An der Börse stieg der Kurs der Genentech-Aktie über den von Roche gebotenen Preis. Das zeigt, dass die Anleger hoffen, dass Roche das Angebot noch aufbessert.
Rainer Bohrer im Echo der Zeit von Schweizer Radio Dieris. Und so geht es hier weiter. Zitterpartie für Nicolas Sarkozy. Seine Reformideen für Frankreichs Institutionen dürften es schwer haben. Widerstand gegen die Macht. Erinnerungen an die Besetzung des AKW-Geländes in Kaiseraugst vor 33 Jahren. Doch zunächst zu den Gesprächen in Genf über die weitere Liberalisierung des Welthandels. Schweizer Uhren und Sackmesser für die Welt. Lammfleisch aus Neuseeland, Bananen aus Afrika oder Kaffee aus Brasilien für uns hier in der Schweiz. Wir gewöhnen uns mehr und mehr an Produkte von irgendwoher. Der Welthandel macht's möglich. Aber jedes Land achtet darauf, den eigenen Markt vor allzu günstigen Produkten aus dem Ausland zu schützen und die eigenen Produkte möglichst gut absetzen zu können. Wie dieser Handel künftig organisiert werden soll, darum ringen die Handelsminister seit 6,5 Jahren, aber ohne Erfolg. Diese Woche soll nun in Genf eine Einigung wenigstens in den wichtigsten Punkten erzielt werden. Aus Genf, Markus Mucklin.
WTO-Generaldirektor Pascal Lamy versteht die Krise der Weltwirtschaft als Chance für die vor 6,5 Jahren gestarteten Verhandlungen für die Liberalisierung des Welthandels.
I can think of no stronger spur for our action than the threats which are facing the world economy across several fronts, including rising food prices, in energy prices and financial market turbulences.
Die steigenden Preise auf Nahrungsmittel und Energie wie auch die finanziellen Turbulenzen müssten doch Ansporn sein, die Verhandlungen voranzubringen, appellierte Pascal Lamy an die Handelsminister und Botschafter der mehr als 150 WTO-Mitgliedstaaten. EU-Kommissar Peter Mandelson machte den ersten Schritt. Die EU sei bereit, die Zölle auf Agrarimporten im Durchschnitt um 60% zu senken und nicht wie bisher versprochen um 54%. Es ist eine Offerte, die die Sorgen der Schweizer Bauern noch größer macht, als sie ohnehin schon sind. Sie kritisierten bereits das bisherige Angebot der EU als überrissen, das ihre Einkommen um ein Drittel reduzieren würde. Positiv reagierten die USA auf die EU-Offerte. Solche Signale seien genau das, was es jetzt brauche, meinte die Handelsministerin Susan Schwab und fügte hinzu, auch die USA wären zu neuen Konzessionen bereit.
We know that we have a contribution to make. We are prepared to make that contribution, and we're prepared to do so.
Wie das neue Angebot der USA aussehen könnte, bleibt allerdings vorerst das Geheimnis der Handelsministerin. Sie machte keine Hinweise, und so bleibt es vorerst dabei. Die USA wollen für sich noch immer das Recht beanspruchen, die Landwirtschaftssubventionen jederzeit wieder zu erhöhen. Umso mehr drängen die USA die großen Schwellenländer dazu, ihre Importzölle auf Industriegütern zu senken. Nur dann sei eine Einigung möglich, betonte Susan Schwab. Doch die Antwort kam postwendend. Brasiliens Außenminister Amorim erwiderte, zuerst müssten die reichen Länder im Agrardossier mehr Entgegenkommen zeigen. Zugleich wies er viele Forderungen der Industrienationen als überrissen zurück. Die Gegensätze zwischen den Industrie- und den Schwellenländern sind noch immer groß. Dennoch betonen alle, dass ein Durchbruch in Genf möglich sei. Vielleicht liegt das nur daran, dass niemand schon am ersten Tag die Stimmung vermiesen will.
Markus Muglin in Genf hat berichtet. Die Chancen, dass die Verhandlungen in der WTO diese Woche wieder in Gang gebracht werden können, werden als eher gering eingeschätzt. Zu unterschiedlich sind die Positionen, wir haben es gehört. Was aber heißt es für die globale Handelsliberalisierung, wenn die Verhandlungen in der WTO blockiert bleiben? Dazu der Bericht von Priscilla Imboden.
Der Handel ist stärker als die Welthandelsorganisation. Das sagt Simon Evenet, Professor für internationale Handelspolitik an der Universität St. Gallen.
Though around slowing down or in going into a standstill will not stop trade reform, countries will just do it in different fora.
Wenn die sogenannte Doha-Runde, die aktuelle Handelsliberalisierungsrunde, endgültig in eine Sackgasse gerät, so heiße das noch lange nicht, dass die Liberalisierung zum Erliegen käme. In der Vergangenheit hätten Länder dank der Welthandelsorganisation WTO liberalisiert. In den letzten Jahren hätten sie immer häufiger regionale oder bilaterale Freihandelsabkommen abgeschlossen. Vor allem Entwicklungs- und Schwellenländer hätten eigenständig große Liberalisierungsschritte gemacht.
Developing countries have consistently supported trade reform. Many of them have cut their own tariffs at their own pace, at their own time.
Entwicklungsländer hätten sich als reformfreudig erwiesen. Sie hätten die Zölle nach ihrem eigenen Fahrplan gesenkt. Und zwar massiv. Laut einer Studie der Weltbank haben diese Länder in den letzten Jahren ihre Zölle um mehr als die Hälfte hinuntergesetzt. Sie taten dies größtenteils unabhängig von der WTO. Am weitesten ist Indien gegangen. 1991 lagen die indischen Zölle auf 150%, heute betragen sie nur noch 10%. Simon Evenet erklärt, weshalb diese Länder ohne Freihandelsabkommen, also ohne Gegenrecht, Zölle senken.
Well, some countries find it very hard to explain to their populations that trade agreements with other countries are good things.
Manche Länder fänden es schwierig, ihrer Bevölkerung zu erklären, dass Freihandelsverträge eine gute Sache seien. Deshalb würden sie lieber autonom liberalisieren. Gerade auch Indien habe in der WTO nie große Zugeständnisse gemacht, weil die Handelsminister zu Hause sonst in die Kritik gerieten. China hingegen misstraue den WTO-Verhandlungen mit ihren diplomatischen Winkelzügen. Peking ziehe es deshalb vor, selber zu entscheiden, wann und wie es liberalisieren wolle. Die Schwellenländer seien aber nicht schuld daran, dass die Freihandelsgespräche kaum vorankämen, betont Professor Simon Evenet.
They are not the problem. They are not the problem. More of the blame goes to the US and the EU for leading this round.
Sie seien nicht das Problem. Es seien die USA und Europa, die die Handelsrunde auf eine absolut unrealistische Art vorangetrieben hätten. Sie forderten von den anderen Ländern große Reformen, ohne dass sie selber dazu bereit seien. Deshalb sei die Freihandelsrunde blockiert und drohe es auch nach dem Ministertreffen diese Woche zu bleiben. Die Welthandelsorganisation WTO würde dadurch als Liberalisierungsmotor an Bedeutung verlieren, aber sie habe noch eine zweite Rolle.
The WTO has a strong set of rules which countries like and which they like to see respected.
Die Welthandelsorganisation garantiere für Regeln im internationalen Handel, welche die Länder begrüßten und auch verteidigen würden, sagt Professor Simon Evenet von der Universität St. Gallen. Ein Scheitern der aktuellen Doha-Runde würde also weder die WTO noch den Welthandel gefährden.
Eine modernisierte Fünfte Republik, das war eines der vielen Wahlversprechen von Nicolas Sarkozy. Vor allem das Verhältnis zwischen Staatspräsident und Parlament sollte klarer geregelt werden. Heute sind in Versailles beide Kammern des Parlaments zusammengekommen, um gemeinsam über Sarkozys Verfassungsreform abzustimmen. Ob sie durchkommt, ist äußerst ungewiss. Auch, aber nicht nur, weil sie den Sozialisten zu wenig weit geht. Aus Paris, Philipp Scholkmann.
Es ist wie so häufig mit Nicolas Sarkozy. Man kann ihn loben dafür, dass er eine Reform endlich anpackt, die seit Jahrzehnten in Frankreich von allen als nötig betrachtet wurde, aber an die sich vor ihm niemand heranwagte. Man kann ihn tadeln dafür, dass er keinen ernsthaften Versuch unternimmt, dafür einen möglichst breiten Konsens zu suchen. Sarkozy lag erstmal vor allem daran, dass er künftig als Präsident auch direkt vor dem Parlament sprechen kann. Das freilich schwächt noch weiter seinen Premierminister, dem diese Rolle bisher zufällt. Damit aber werde das System erstmal noch präsidialer, kritisieren die Sozialisten. Andererseits, das Parlament soll künftig über die Hälfte seiner Tagesordnung selbst bestimmen können, die er bisher die Regierung diktierte. Und die Gesetze beraten auf der Grundlage seiner eigenen Kommissionsarbeit, nicht nach den Vorgaben der Regierung. Außerdem erhalten die Volksvertreter ein Vetorecht bei den Ernennungen der mehreren hundert Spitzenbeamten, was bis jetzt alleinige Sache des Präsidenten ist. Das Parlament muss auch gefragt werden, nach 4 Monaten jedenfalls, wenn es um Militäreinsätze im Ausland geht. Für die Bürger bringt die Reform die Möglichkeit, in gewissen Fällen Verfassungsklagen zu erheben, wenn sie sich in ihren Grundrechten verletzt glauben. Frankreich vollzieht damit nach, was in den meisten Nachbarländern längst selbstverständlich ist. Und es soll sogar die Möglichkeit geben, Gesetzesvorschläge über Referenden gewissermaßen von unten einzubringen. Das alles sind doch gewichtige Ajustierungen, anerkennen die meisten Verfassungsrechtler. Doch sie gehen den oppositionellen Sozialisten viel zu wenig weit. Sie beklagen unter anderem, dass der Wahlmodus der zweiten Kammer des Senats nicht angetastet wird, der Senat also weiterhin ein Altherrenklub bleiben wird, in dem die Rechte automatisch die Mehrheit behält. Alles in allem eine verschenkte Gelegenheit, die fünfte Republik endlich umfassender zu reformieren, bilanziert die Opposition und stimmt aus Protest dagegen. Weil es aber um eine Reform der Verfassung geht, braucht Sarkozy nicht nur eine einfache, sondern eine qualifizierte Mehrheit von 3/5 aller Stimmen. Und noch sind die Wetten offen, ob es ihm dafür in der Schlussabstimmung auch tatsächlich reicht.
Philipp Scholkmann hat berichtet. Es ist jetzt 18 Uhr und gleich 52 Minuten. 32 natürlich. Wir kommen zur Serie Sommergeschichten mit Geschichte, heute aus dem Jahr 1975. In Spanien stirbt General Franco, Juan Carlos wird König. In den USA gründet Bill Gates die Firma Microsoft. Im Kino wird der Weiße Hai uraufgeführt. Muhammad Ali wird Boxweltmeister im Schwergewicht. Und in der Schweiz wird heftig über die Atomkraft debattiert. Seit Ostern wird das Baugelände des geplanten Atomkraftwerks Kaiseraugst auf Aargauer Boden, aber vor den Toren Basels, besetzt. Erst Anfang Sommer verlassen die Besetzerinnen und Besetzer das Gelände. Marcel Jecke über die Besetzung vor 33 Jahren und über das, was seither anders geworden ist in der Diskussion um die Atomkraft.
Gras wächst, Weizen und Mais. Daneben ein abgeerntetes Feld. Dort etwas Gestrüpp, Brombeeren und beim Feldweg steht ein Kirschbaum. Ernst Born, Liedermacher und Autor, war unter den Besetzern, die am 1. April 1975 dieses Gelände in Beschlag nahmen. Es regnet, als wir uns Anfang Juli auf dem ehemaligen Baugelände treffen und er sich nach Jahren wieder einmal an seiner alten Ballade für Kaiseraugst versucht.
Ja, das ist schönes Wetter gegenüber dem, was wir damals hatten. Da hat es geschneit, es war kalt, wir saßen um ein Feuer und ich kam eben mit dieser Gitarre. Es war wie ein Fadilager. Und dann sagten die Leute, das waren doch eben viele Leute auch aus dem südbadischen Raum, komm, setz ein wenig nach, spiele Lied. Dann habe ich 2, 3 meiner Lieder gesungen und merkte, die passen gar nicht hierher. Und dann habe ich begonnen, Lieder zu machen über die Situation, in der wir uns befinden. Ha, also. Irgendso hat's gefallen. Am 24. November 1957 ist es in der Schweiz zur Abstimmung gekommen. Hat die Mehrheit der mündigen Männer beschlossen. Was sie beschlossen haben, wahrscheinlich, dass man Atomkraftwerke bauen soll. Aber es steht ja da immer noch keins.
Ja, das war eine schlimme Erfahrung an jenem Osterdienstag. Bereits an Ostern ging das Gerücht um. Wir waren also nicht ganz unvorbereitet. Und ich begab mich dann am Morgen auf den Bauplatz und sah dort, wie Zelte aufgestellt wurden, wie die Demonstranten auf die anwesenden Baumaschinen stiegen und wir wiesen dann die Bauleute an, die Maschinen nicht in Betrieb zu nehmen, um jedenfalls Unfälle zu vermeiden.
Ulrich Fischer, früherer FDP-Nationalrat und juristischer Direktor der Firma Motor Columbus, die das AKW bauen wollte.
Ich sprach mit ihnen und forderte sie auf, das Gelände zu verlassen. Aber selbstverständlich glaubte ich nicht an einen Erfolg. Sie lachten mich einfach aus und ich konnte dann wieder weggehen, ohne dass sie mich persönlich belästigten. Das möchte ich auch noch sagen.
Die Angaben schwanken zwischen 50 und 200 Personen, die zunächst das Baugelände besetzt hielten. Ulrich Fischer?
Wir haben dann sehr rasch gesehen, dass hier auch beispielsweise Frauen von Direktoren aus der Chemie mithalfen, die Leute mit Nahrungsmitteln versorgten, mit Gerätschaften versorgten. Und da kann man ja wohl in den wenigsten Fällen von Linken sprechen.
Sie sind vor die Lastwagen gehockt und haben zeltelt, der Duss hat zwar Flotter gehabt, Regen und Schnee. Doch die Bauern haben Holz gebracht und jeden Tag Milch und die Absätze sind immer mehr.
Eine Volksbewegung entstand. Es war die Zeit, als die Umweltbewegung aufkam. Von den Grenzen des Wachstums war die Rede, vom Größenwahnsinn und den Gefahren der Atomtechnologie. Neue linke Politbewegungen wie etwa die Poch mischten sich ein. Aber genauso beteiligten sich auch bürgerliche Leute, so etwa Hans-Jürg Weder, damaliger Basler LDU-Grossrat und Kernenergiegegner der ersten Stunde. Am Wochenende der ersten Besetzungswoche strömten 15.000 Menschen auf das Gelände. Viele Reden wurden gehalten, Forderungen gestellt. Hans-Jürg Weder?
Die Forderungen liegen dort drin, dass man mal zuerst gerne eine meteorologische Oberexpertise hätte. Dann wünschen wir eine Gesamtenergiekonzeption, und zwar ohne vollendete Tatsachen. Und dann wünschen wir als Drittes einen demokratischen Volksentscheid.
Man hat alles probiert, hat Beschwerdebrief geschrieben, ob Gemeinde, ob Verein oder einzelne Leute. Auch Kantone haben sich gewendet an Bundesrat, ans Bundesgericht, aber genutzt hat es nichts. Und währenddessen hat der Bundesrat den Magen gehabt, zum sagen, er wird in dieser Sache für uns Verantwortung tragen. Es ist unser lieber Herr Bonvin gsi, dortmal Chef von der Gesamtenergie. Moment. Also, zuerst war er Ingenieur bei Elektrowatt und dann ist er Bundesrat geworden und hat Verantwortung für alle Atomkraftwerke.
Ernst Born besang die personellen Verflechtungen, den Filz zwischen der Schweizer Atomindustrie und der Politik. Und wie sich der Widerstand in der Region schon Jahre zuvor zu regen begann. Basel-Land und Basel-Stadt befürchteten große Nachteile auf das Klima und auf die Wirtschaft, als die Motor Columbus und der Kanton Aargau 1966 den Bau des Werkes ankündigten und ihnen das Kraftwerk praktisch vor die Haustüre stellen wollten. Sie intervenierten beim Bund und holten beim amerikanischen Nuklearexperten Ernest Zivoglu Studien ein. Zivoglu wies darauf hin, dass die USA ihre Sicherheitsbestimmungen verschärft hatten, und er empfahl der Schweiz im April 1975 ein Moratorium, das heißt, vorübergehend auf den Bau neuer Atomkraftwerke zu verzichten.
I also gave the opinion that I think a moratorium on new power plants would be a good idea for a while.
Für Motor Columbus-Chef Michael Kohn wurde das Projekt zur Prestigesache. Das AKW sei der Prüfstein über die Zukunft der Atomenergie in der Schweiz. Kohn sprach von der Domino-Theorie und übernahm damit das sprachliche Bild, mit dem die USA ihren Krieg gegen Vietnam begründeten. Heute will sich Michael Kohn nicht mehr zu Kaiser Augst äußern und mit diesem Projekt in Verbindung gebracht werden. Sein Mitstreiter Ulrich Fischer steht weiter zu dieser Aussage.
Die Domino-Theorie, die gilt meines Erachtens nicht nur für die Kernkraftwerke, sondern die gilt ganz generell. Wenn der Rechtsstaat nicht mehr durchgesetzt wird, dann genießen jene, welche den Rechtsstaat verletzen, eben einen Sieg. Und das darf in unserem Land eben nicht einreißen.
Wie sehr dürfen sich Minderheiten wehren, wenn sie sich übergangen fühlen? Eine Kernfrage in der föderalistischen Schweiz. Helmut Hubacher, früherer SP-Nationalrat, war 1975 einer der Vermittler zwischen Besetzern und Bundesrat. Verschiedene Kreise im Bundeshaus hätten wohl die Lage nicht richtig erfasst, stellte er damals fest. Helmut Hubacher zog einen etwas zugespitzten Vergleich mit dem Jurakonflikt.
Man hat lange Zeit von Bern aus mit den Jurassiern eine Sprache geführt, die schon Überheblichkeit grenzt hat, von oben ab, wie man so auf Berndeutsch sagt. Und ich befürchte, dass in der Nordwestschweiz ein zweiter Fall Jura kann entstehen, wenn auf der Gegenseite nicht mehr psychologisches Fingerspitzengefühl und politisches Geschick bewiesen wird. Ich bin pessimistisch, ich glaube nicht, dass die Besetzung am Pfingsten aufgehoben wird.
So kam es. Die Besetzerinnen und Besetzer blieben länger. 11 Wochen lang harrten sie aus. Erst am 11. Juni zogen sie freiwillig ab. Die Aargauer Polizei griff während der ganzen Zeit nie ein. Sie sagte, sie habe nicht genügend Polizeikräfte für eine Räumung. Die Aargauer Regierung wollte die Räumung ebenfalls nicht durchsetzen. Der Bundesrat versprach den Besetzern Gespräche und wissenschaftliche Abklärungen. Gleichzeitig gab SP-Bundesrat Willi Richard bekannt, der Bund dulde keine weitere Besetzung mehr.
Sie erinnern sich daran, dass wir die übrigen Kantone aufgefordert haben, nötigenfalls dem Kanton Aargau bei einer notwendig werdenden Räumung beistehen werden. Und alle Kantone haben hier ihren Beistand zugesichert und auch entsprechende Kontingente zur Verfügung gestellt.
Und jetzt müssen Behörden verhandeln mit uns. Man sieht, was wir gemacht haben, hat genützt bis jetzt. Drum, wenn wir eine andere Meinung haben, als die, die uns etwas befehlen wollen. Und wenn wir etwas erreichen wollen, schaffen wir eins, zwei, Feli Kaiser Augst.
Auch Ernst Born benutzte in seiner Ballade von Kaiser Augst eine Metapher aus dem Vietnamkrieg, jene seines Namensvetters Ernesto Che Guevara, der mit seinem Aufruf «Schafft zwei, drei, viele Vietnam» zum globalen Widerstand gegen Imperialismus und Kapitalismus aufrief. Ernst Born heute?
Ich würde jetzt nicht mit einer Waffe, was weiß ich, ins Napfgebiet gehen und da gegen AKW kämpfen. Das liegt mir fern. Aber wir haben gesehen, wie Kaiser Augst verhindert werden kann. Und das ist für mich auch ein Schlüssel. Das ist für mich die Message von Kaiser Augst, also für mein Leben auch persönlich gewesen. Wenn die richtigen Leute und die richtige Situation zusammenkommt, kann man Sachen erreichen, wo andere sagen, das ist nicht möglich.
Ulrich Fischer, früher Direktor der Motor Columbus und der Kaiser Augst AG, zeigt sich auch heute noch vor allem enttäuscht darüber, wie die Behörden den Rechtsstaat damals nicht hätten durchsetzen wollen oder können. Und was war schuld am Scheitern von Kaiser Augst?
Primär wahrscheinlich schon die Nähe zur feindlich gesinnten Stadt Basel, die weitgehend auch unterwandert wurde von Kernenergiegegnern aus Deutschland. Das ist wahrscheinlich der Hauptgrund. An den anderen Orten war es ja möglich zu bauen, nur in Kaiser Augst nicht.
Die Auseinandersetzungen um Kernkraftwerke dauerten allerdings auch in den folgenden Jahren an. Ende der 70er Jahre kam es zu heftigen Polizeieinsätzen, als versucht worden war, das Gelände von Gösgen zu besetzen. In Leibstadt wurde es ruhiger. 1979 wurde der Informationspavillon, das einzige zustande gekommene Bauwerk des AKWs Kaiser Augst, in die Luft gesprengt. Es gab Anschläge auf Strommasten, Autos wurden angezündet. Auch jenes von Alt-FDP-Nationalrat Ulrich Fischer. 1986 geschah das große Reaktorunglück von Tschernobyl. Da war auch den bürgerlichen Politikern im Parlament endgültig klar, dass Kaiser Augst erledigt ist. FDP, CVP und SVP verlangten mit politischen Vorstößen die Aufgabe des Projektes und eine Entschädigung für das Unternehmen. Ihr gemeinsamer Sprecher, der damalige SVP-Nationalrat Christoph Blocher. Bei Kaiser Augst liefen nur noch Verluste auf, erklärte er. Und so
kommt man realistischerweise zum Schluss, dass dieses Projekt jetzt nicht realisiert werden sollte und nicht kann und beerdigt werden muss und abgeschrieben werden soll.
Aus und Amen. Für den Moment, ergänzte Blocher.
Für den jetzigen Augenblick sind hier die Hände gebunden, aber wir wissen nicht, wie die Energiesituation in 10 oder 20 Jahren aussieht.
Genau da befinden wir uns jetzt. Neue Atomkraftwerke sind angekündigt. Die Diskussion um die Energiezukunft ist neu lanciert.
Marcel Jecke, die Besetzung in Kaiser Augst vor 33 Jahren. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit war Roman Villinger, für die Nachrichten Thomas Kropf, am Mikrofon Hans Ineichen.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.